Ich glaube, es ist auch ein Wort, das in die Predigt hineingreift, denke ich. Wir werden es noch sehen. Ich glaube, ich habe da noch eine andere Auslegung zu diesem Wort. So, das punktuelle Reinigen mit einer Nadel ist ja eigentlich unlogisch. Mindestens eine Zahnbürste sollte es schon sein. Mit einer Nadel kommst du nie an ein Ziel. Da kannst du lange, lange arbeiten, bis du da durch bist. Und dann verkratzt du auch noch sehr wahrscheinlich den Chromstahl und was weiß ich nicht noch, alles, was in diesem Abflussrohr dran ist oder an diesem Abflussrohr dran ist. Und wenn hingegen Gottes Wirken da ist, dann wäscht er einmal ganz rein und zum Zweiten zerstört er die Oberfläche nicht, sondern er erneuert. Ja, schön bei euch zu sein heute Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wer hat sich schon gefreut heute Morgen? Sehr schön. Freude ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes, oder? Okay. Ich habe den Predigttitel oder das Thema Sei, wer du bist. Sei, wer du bist. Oh, tönt jetzt etwas New Age-ig oder so, aber ihr kommt schon noch darauf, was damit gemeint ist. In mir leben so 3, 4 Hauptbotschaften in meinem Herzen. Eine davon ist zum Beispiel, dass Gott uns unendlich liebt. Eine andere ist, dass Gott alle Menschen retten möchte. Eine weitere Botschaft ist, Gott kann alles und nichts ist ihm unmöglich. Solche Botschaften leben tief in meinem Herzen oder die auch, die ich hier habe. Und sie hat sich vertieft. Sie hat sich vertieft und ich teile wirklich, wirklich etwas, was tief in meinem Herzen eine große Überzeugung ist. Ich möchte euch wirklich einladen, darauf einzugehen, ist ein wenig herausfordernd, ist nicht so vielleicht wie sonst Boogie Woogie Touch Boom Bang. vielleicht macht es das in euren Herzen, ich weiß nicht, aber ich überlasse das dem Heiligen Geist. Wer von euch hat schon mal in den letzten Wochen irgendwas gehört, das ich erzählt habe über meinen Besuch in den USA? Kann ich die Hände sehen? Die meisten haben irgendwas davon gehört, sehe ich, die meisten. Okay, dann wissen die meisten, dass es einfach unfassbar war für mich. Unfassbar, fast zu groß und zu überwältigend, um das irgendwie auch noch in eine Schublade quetschen zu können und zu sagen, so, alles gecheckt. Und vielleicht ging es euch, wenn dem ihr es gehört habt, ich weiß nicht, ob ihr an dem Mittwochabend da wart oder ob du an der Leta dabei warst, als ich davon erzählt habe, oder ob du die DVD bekommen hast. Gibt doch tatsächlich noch eine DVD von dem Abend, wo ich hier erzählt habe. Ist nicht Fernsehqualität, ist einfach die Kamera in die Ecke gestellt und auf Recorder gedrückt. Aber wer es noch nachholen möchte, der kann die DVD sich ausleihen. Vielleicht hast du irgendetwas gehört, vielleicht hast du etwas wahrgenommen. Was ich erzählt habe, hat wirklich damit zu tun gehabt, dass in dieser Gemeinde dort in den USA die Gegenwart Gottes so stark auf der Gemeinde liegt, dass die Präsenz von Gott so intensiv ist, dass du ihn fast wie greifen kannst. Und wie er das Ganze bewegt, wie er die Leute zieht, wie der Hunger nach Gott da ist und wie diese Wunder andauernd fließen, wie wirklich Leute von den heftigsten Dingen geheilt werden. Vielleicht hast du etwas davon gehört und vielleicht hat es dich auch begeistert. Vielleicht ist es dir aber auch so gegangen, wie es mir natürlich ging, auch während der Woche. Ich habe mich gefragt, warum ist das hier so? Und das Interessante war, dass da auch Bill Johnson, der Gemeindeleiter, auf diese Frage geantwortet hatte. Und er konnte nicht eine Antwort geben, sondern das war aufgeteilt in mehrere Antworten. Sozusagen einige Schlüssel, die dazu geführt haben. Wesentlich ist, dass nicht Gott von oben herab Erweckung ausgegossen hat, sondern dass die Leute begonnen haben, erwecklich zu leben. Ist ein großer Unterschied. Und einer der Schlüssel war zum Beispiel, die er betont hat, die Anbetung und dem Lobpreis einfach Raum zu geben. Und das nicht nur zeitlich, sondern die Leute in den Herzen auch dieser Anbetung Raum geben und das genießen. Einer der Schlüssel ist auch die Sicht, die Gemeindeglieder über sich selbst haben. Und das war so eine Kombination, diese Antwort. Ich gebe jetzt nicht die ganze Antwort weiter, sondern ich möchte auf etwas hinaus. Aber es waren mehrere Teile, von denen sie denken, dass das, was bei ihnen geschieht und ist, daraus gewachsen ist. Und diese Teile beinhaltet dieses Element, der Schlüssel, die Sicht, die die Leute von sich haben. Und wir wissen ja, Amerikaner sind sowas von selbst überzeugt. Da ist Cäsar ein Winzling dagegen mit seinem Satz, ich kam, sah und siegte. Die kommen, sehen die Welt und erobern die ganze Welt. Es ist auch so, dass sie denken, die ganze Welt dreht sich nur um Amerika. Ja, Gott dreht sich nur um Amerika. Und diese Haltung, die steckt in den Amis drin, das ist wirklich ein Teil von ihnen, aber die haben trotzdem dieselben Probleme mit sich selbst, wie auch wir hier in Europa. So Dinge wie Selbstwertkämpfe. Und es ist dort auffallend gewesen für mich, wie die Leute sich verstehen in Gottes Augen. Wie sie sehen, wer sie sind in Christus. Und das strömt denen aus allen den Poren. Neben dem amerikanischen Überzeugtsein, ich bin der Größte und Beste. Das strömt aus den Poren heraus, wie in der ganzen Freude, wie reich beschenkt sie sind. Wie gewaltig reich sie sind im Herrn und wie wunderbar sie angenommen sind im Herrn. Und das überträgt sich dann auf das Beten für die übelsten Krankheiten. Die Haltung, die sie haben, ich kann gar nichts falsch machen, weil ich geliebt bin und weil Gott mit mir ist und weil Gott sowieso all die Fehler noch ausbügelt, die ich mache als Mensch. Deshalb konnten die jedem einfach die Hände auflegen und sagen, sei geheilt im Namen Jesu. Diese Freiheit, die da war, auch den Herrn zu genießen, die kommt da heraus. Das ist ein Schlüsselelement, wie sie sich von Gott her verstehen und wie sie sich sehen. Und ich möchte das wirklich mit euch teilen. Die sind in eine Fülle hineingekommen dort, in eine Fülle hineingekommen, die uns nicht verwehrt wird. Es ist dieselbe Fülle. Wir haben es dort an der Glaswand festgehalten, dass Jesus selber sagte, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Steht dort, neben anderen Sätzen, schaut es euch mal an. Inzwischen ist auch der Fehler korrigiert, den wir hatten. Diese Fülle, die Jesus uns gebracht hat, die haben die dort gepackt, mit Händen, Füßen, mit allem Herz, Geist, Seele und Leib, haben die gepackt und haben gesagt, das ist mein. Und jetzt trinke ich davon, jetzt bade ich darin, jetzt genieße ich das und ich teile aus, was ich bekommen habe. Und diese Fülle ist etwas, das ich uns wünsche. Weil die enorm glücklich macht. Weil die enorm befreit. Weil die enorm fundamental stärkt. Der Überfluss des Lebens ist da, jeder sucht danach. Leute, Weihnachtszeit ist, das ist Jagdzeit nach Glücksfülle. Deshalb läuft das Geschäft ja so gut, weil es ein tiefstes Element in den Herzen aller Menschen berührt. Freude, Friede, Geborgenheit, Liebe, Gnade, Annahme, gedrückt sein, geherzt sein, gesalbt sein, gesegnet sein. Hey, danach jagt jeder. Heimlich oder unheimlich. Diese Fülle, die Sicht, die sie haben dort in Reading, die haben ganz direkt mit der Prägung, mit der Erziehung, mit dem Verständnis des Selbstbildes und Gottesbildes zu tun. Und darin sind die gewachsen. Und ich wünsche uns das, dass wir heute erkennen, wiedererkennen, wie wesentlich das diese Dinge sind. Diese Fülle, die die Gemeinde erlebt, die Fülle der Erkenntnis und die Fülle der Wunder, die ist gewachsen aus der Sicht von sich selbst in Gottes Augen. Und wo diese Sicht abgewichen ist, wo die Prägung anders war, als es Gott uns eigentlich gegeben hat, hat man daran gearbeitet, intensiv. Und das hat so viele freigesetzt und diese Fülle wachsen lassen. Und ich glaube, uns geht es hier gar nicht anders und uns soll es nicht anders gehen. Ehrlich, ich wünsche denen noch 1000 Heilungen, aber ich wünsche uns auch, dass wir hier in der Stadt den Menschen Gottes Größe und Liebe zeigen können mit mindestens 1000 Heilungen. Das ist jetzt nicht prophetisch geredet, weil wenn ich nach meinem Herzen, nach meinem Glauben reden würde, erwarte ich hier 100.000 Heilungen. Und das ist jetzt nicht René emotional Hudeldudel. Das ist in meinem Herzen. Gott möchte uns verwandeln. Wir haben gerade vorhin etwas gefeiert. Und Leute, wir sind viel zu kurzsichtig. Wir müssen die Weite sehen, die in dieser Feier drin liegt, in diesem Opfer. Wir sind fokussiert auf Sünde. Und das ist richtig. Die Menschen sind verloren, weil sie Sünder sind. Absolut richtig. Die Menschen sind getrennt von Gott, weil sie Sünder sind. Absolut richtig. Und Jesus ist gekommen. Gott wurde Mensch, damit er einer von uns ist und die ganze Schuld von uns allen auf sich nehmen kann, an das Kreuz trägt, damit niemand jemals mehr muss schuldig bleiben, der an ihn glaubt und dieses Opfer annimmt und sagt, danke, auf dir liegt meine Schuld, ich bin frei. Ich glaube es. Das ist alles richtig, aber nicht nur die Sünde wurde dort weggewaschen, vernichtet, gebrochen, ihre Macht. Und auch nicht nur alleine der Tod wurde dort gebunden. Nicht nur alleine ewiges Leben wurde gegeben. Was an sich schon hammermäßig ist. Dort wurde auch die Chance gegeben, all das, was uns alle geprägt hat, bevor wir Jesus Christus gekannt haben, was falsche Prägungen sind, was ein falsches Selbstverständnis ist, was ein falsches Gottesbild ist, zu zerstören und zu erneuern und eine ganz neue Geschichte zu schreiben, der Prägung. Das gehört dazu. Die Weite in diesem, was Jesus getan hat, die müssen wir sehen. Und das gehört zum geistlichen Leben, das gehört zum Wachsen in Jesus, nicht nur frei zu bleiben von Sünde, sondern auch der neue Mensch mit der neuen Prägung, mit der neuen Geschichte zu werden, die Gott schreiben will. Das gehört auch dazu. Werde, wie du bist. Ich möchte euch fragen, wie ist deine Sicht von dir? Wer bist du in deinen Augen? Womit verbindest du Gedanken an dich selbst? Warum bist du, wer du bist? Deine Prägung bindet dich oder sie setzt dich frei. Wir sind nicht nur negativ geprägt. Wir wurden auch in positiven Dingen geprägt. Aber diese Prägung, die klebt uns ein Leben lang an. Wenn wir nicht daran arbeiten, wenn wir nicht Jesus, falsche Prägungen, auch mit diesem Opfer, mit seiner Kraft entmachten lassen, bindet uns das. Ich bin's nicht wert, dass der Herr durch mich heilt. Das ist eine massive Bindung. Weil man vielleicht so aufgewachsen ist, du bist nichts und kannst nichts und wirst nie etwas sein. Ich habe selber unter solchen Worten jahrelang gelitten. Ein Lehrer sagte mir einmal, als ich Algebra hatte, das war ein furchtbarer Moment für mich. Ich checkte einfach dieses blöde Algebra nicht. Das hat mich so genervt. Und weil ich natürlich 12 oder 13 ist mal ungefähr, wenn man damals die ersten Algebra-Stunden hatte, weil ich da sowieso schon am Teenagern war, habe ich gemacht und Algebra einfach geschreddert. Gelöscht, vergessen, lass den da vorne bla bla machen. Ich schreibe dann beim Nachbar ab. Nicht nachmachen. Und da kam der Moment, wo ich an die Tafel musste und da kam es raus, dass ich keinen blassen Dunst habe. Da hat er mir den Apfel ins Gesicht gedrückt, meinen Pausenapfel in den Mund gequetscht und hat gesagt, du bist nichts, du wirst niemals sein, du wirst eines Tages Migros-Wägeli den Hügel rauf und runter schieben und im Dorf zusammenlesen, weil du keinen vernünftigen Beruf bekommst. Es gibt heute zwar noch Leute, die sagen, das hier sei kein vernünftiger Beruf, aber es ist die beste Berufung, die es gibt. Und das hat sich in mein Herz gebrannt. Wisst ihr, ein Satz, ein Moment, und der ist wie eingebrannt. Und der lässt sich fast nicht mehr rauslöschen. Und man ist gebunden, man ist gebunden. Und Jesus hat frei gemacht. Wer hat dich dazu gemacht, wer du bist, geformt, geprägt? Und wie hat Gott dich eigentlich gedacht? Leute, das sind Dinge, die wir uns fragen sollen. Das gehört zum Freiwerden, zum Entwickeln, zu dem Werden, was Gott sich gedacht hat, als er uns als neue Schöpfung wiedergeboren hat durch den Heiligen Geist. Das sind keine Kleinigkeiten. Warum handelst du in Situationen so oder nicht so? Bei mir gibt es wunde Punkte in meinem Herzen, wo ich daran am Arbeiten bin, wo ich spüre, dass wenn jetzt zum Beispiel meine Frau Dinge anspricht, das kann irgendeine stinknormale Situation sein, und es trifft irgendwo diese wunde Stelle, dann gehe ich wie eine 1. August-Rakete in die Höhe. Und oben macht es nicht schön Peng. Oben macht es wohl Peng, aber es regnet nichts Schönes. Und das macht doch keinem Spaß. Mir macht es nicht Spaß, meiner Frau macht es nicht Spaß. Wenn meine Kinder es mitbekommen, macht es ihnen auch keinen Spaß. Ich möchte darin nicht bleiben. Weil ich weiß, Jesus hat dafür auch bezahlt, hat mich dafür auch frei gemacht. Natürlich braucht es Zeit, natürlich muss man darüber sprechen. Natürlich braucht es auch ein Gestürm dazwischen hindurch. Ein Gestürm, ein Gekämpfe, ein Gefeite. Aber das ist Seelsorge. Und wisst ihr, Seelsorge, wir denken oft, Seelsorge, dorthin gehören nur die Versager, die Schwachen. Das ist einfach nicht wahr. Wer gesund sein will, geistlich, braucht jede Art von Seelsorge vom Herrn. Und jeder Tag, wo du die Bibel aufschlägst, dieses Wort ernst nimmst, es in dein Herz aufnimmst und sagst, ja, das, was hier steht, soll mein Leben prägen, das ist schon Seelsorge. Jeder Moment, wo du dem anderen vergibst, ist Seelsorge. Das ist unser täglich Brot. Das ist nicht nur für die Armen und Schwachen unter uns. Wir gehören regelmäßig dahin, in die Seelsorge. Weil auch unser ganzes Inneres als Christ danach nicht wie auf Knopfdruck einfach heile, heile ist. Auch nicht, wer 30 oder 50 Jahre lang an Weisheit zunimmt und mit Gott unterwegs ist, der wird es erlebt haben, dass sich nicht alles von selbst löst. Vieles wird wie von selbst einfach verdrängt, aber nicht gelöst. Überlegt euch einmal selbst, was ist der Ausgangspunkt für unser Leben im Allgemeinen? Wir alle hier, denke ich, sind einmal irgendwo in der Art und Weise geprägt worden. Lerne gut und du bist gut. Bringe gute Noten nach Hause und du bist gut. Arbeite gut und du bist gut. Sei pünktlich und fleißig und so weiter und du bist gut. Heirate den oder die Richtige und du bist gut. Dort gibt es noch einen Bonus. Die mit dem fetten Portemonnaie sind die Besten. Sei brav und du bist gut. Scheffle Geld und du bist gut. Geh abstimmen und du bist gut. Ja. Wir sind doch grundsätzlich alle so irgendwo geprägt worden. Vielleicht weniger, vielleicht stärker. Vielleicht hat jemand das enorme Glück gehabt, dass er Eltern hatte, die ihn auch noch prägten. Mit den Worten, ich hab dich lieb, egal, was du tust oder nicht tust. Aber so viele Dinge sind ganz normal in uns verankert. Tu das, du bist gut. Erfülle dies und du bist gut. Und keiner kann das komplett erfüllen. Also kommt jeder an den Punkt, wo er sagt, ich habe versagt. Jeder, mindestens einmal. Und was tun wir mit Versagen? Wenn wir nicht gelernt haben und nicht darin auch geprägt wurden, wie man mit Versagen umgeht, dass man nämlich sagen kann, ich habe versagt, auch wenn es einem heiß und kalt den Rücken runterläuft und wenn man vielleicht sogar blechen muss für das Versagen, kann ja sein in gewissen Situationen. Wer das nicht gelernt hat, dazu zu stehen, der lernt etwas ganz anderes, nämlich eine Überlebensstrategie. Eine Verbergensstrategie. Ich habe was verbrochen. Ui, es darf es keiner merken. Es ist was schiefgegangen. Ui, ich bin nicht so gut, wie alle dachten. Ich muss es schützen. Ich muss eine Rolle annehmen. Ich muss es verbergen. Das sind so Dinge, die einfach geschehen. Und in diesem Geschäftsleben geschieht das tausendfach. Und da nehmen wir vielleicht auch noch das auf, was wir erlebt haben als Kinder. Und das ist so schön. Wer von euch hat sich gesagt, ich werde nie wie meine Eltern, ohne jetzt die Eltern niedermachen zu wollen? Wer? Ganz ehrlich. Oder dieses oder jenes werde ich nie so machen wie meine Eltern. Ich gebe euch eine Garantie, ihr werdet es genauso tun. Das ist ein Prinzip, wo ich nachher drauf komme. Ihr werdet es genauso tun, weil ihr genau das aufnehmt, was ihr vor Augen habt. So, wenn wir das Versagen, unser Versagen erleben, wenn wir erleben, dass wir eben doch so werden in gewissen Dingen, wie wir nie werden wollten, wie unsere Eltern zum Beispiel, und wenn dazu noch vielleicht Verletzungen kommen, wie Scheidung oder gefühlslose Elternteile oder Schläge oder Schicksale irgendeiner heftigen Form, dann reagiert unsere Seele. Leute, wir können das nicht ausblenden. Da kann man nicht mal schnell drüber beten, ja, ist alles gut, Jesus heilt und hilft, Ende aus. Das gibt solche Wunder, aber 99% von den Menschen kämpfen damit und entwickeln dann etwas ganz Interessantes, nämlich Überlebensstrategien in diesen Situationen. Wie überlebe ich? Wie komme ich klar in dieser Gesellschaft mit dem, was in mir drin ist und in mir brennt und in mir blutet oder mich prägt? Wie handle ich das? Ich muss noch eine Rolle spielen im Geschäft oder dann muss ich eine Rolle spielen zu Hause. Dann sollte ich noch der Vater oder die Mutter sein für meine Kinder und dann sollte ich noch der Pausenclown sein für alle. Wie handle ich das? Ich entwickle Überlebensstrategien, zum Beispiel sarkastisch sein. Alles ist ein Witz. Alles ist irgendwie ein Witz. Du nimmst das nicht ernst, was um dich herum geschieht, weil das nicht echt ist. Oder Gefühlslosigkeit. Es gibt Leute, die sagen sich, niemals mehr verletzt mich jemand so in meinem Leben. Niemals mehr lasse ich mir so wehtun. Und pow, die Seele ist im Safe. Safe kann ja auch sicher bedeuten, oder? Safe. Aber sie ist dort eigentlich nicht wirklich in Sicherheit. Sie ist nur in Gottes Händen in Sicherheit. Und dann mauert man, dann panzert man, dann zieht man Masken auf und man ist nicht der, der man eigentlich ist. Ist doch traurig. Es wäre doch schöner, so zu sein, wie Gott einem gedacht hat. Und wisst ihr, da entwickeln sich dann auch so unersättliche Gefühle der Leere mit der Zeit. Und irgendwann knackt jemand diesen Safe. Und dann fließt es heraus, früher oder später. Hoffentlich früher, nicht erst mit 80 auf dem Sterbebett oder 90. Und man kann das Leben gar nicht genießen, weil man gar nicht weiß, mit welcher Persönlichkeit man es jetzt eigentlich genießen soll. Manchmal lache ich über die Diagnose gespaltene Persönlichkeit. Das passt vielleicht auf 75% unserer Bevölkerung. Also nicht die genaue psychologische Definition, aber so wie wir uns manchmal verhalten, habe ich schon den Eindruck, wir switchen zwischen verschiedenen Rollen hin und her. Aber werde wie du bist, heißt, du bist wertvoll aus Gottes Sicht. Jeder Mensch, jeder, der da draußen heute einkaufen geht, ist wertvoll. Egal, ob er erlöst ist, egal, ob er Jesus kennt, egal, ob er uns liebt, egal, ob er Gott hasst, es ist jeder gleich wertvoll. Das ist die Grundlage Gottes. Seine Liebe geht genau gleich für alle in diese Welt hinein. Und du bist, wenn du Jesus kennengelernt hast, als deinen Erlöser, wenn du glauben hast, dass er der Sohn Gottes ist, gesagt hat, Herr, du, komm in mein Herz, regiere mein Leben. Ich möchte dich lieben, ich möchte dich kennen. Der ist auf einen Schlag ein Königssohn, eine Prinzessin Gottes. Okay, ich trinke einen Schluck. Wer dann Lust hat zu jubeln, darf gerne jubeln.
Halleluja! Ja.
Wisst ihr, ich mache das, weil ich weiß, dass es in einigen Herzen drin jubeln möchte. Nur, wenn man in der Schweiz das Kommando dafür nicht freigibt, dann traut sich keiner. Okay. Du sollst Jesus ähnlich werden. Ich habe vorhin gesagt, wir werden in das Bild geprägt, das wir vor Augen haben. Das ist eine tiefe geistliche Wahrheit, auch im Blick auf unser Leben als Christen. Das geschieht im Negativen wie im Positiven. Schaut einmal Römer 8, Vers 29. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr das nachschlagen. Wer ganz schnell ist, kann auch Epheser 4, 24 aufschlagen. In der neuen Genfer Übersetzung tönt es dann so, wie ich es hier lese. Also Römer, den findet ihr im Neuen Testament nach den Evangelien, nach der Apostelgeschichte. In der neuen Genfer Übersetzung, habt ihr es? In der neuen Genfer Übersetzung sagt es, klingt es so, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen, also die Menschen, die er erwählt hat. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird. Hier steht, ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Und dann heißt es da, er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Epheser 4, 24 steht, als neue Menschen sind wir geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Gottes ist keine gespaltene Persönlichkeit. Gott hat die volle Freiheit, die volle Freude. Gott hat die volle Liebe. Gott ist nicht krumm in sich selbst. Wir sind gestaltet nach seinem Ebenbild, heißt es hier. Und ich glaube, dass das nicht nur unsere Gesichtszüge, Hände und Füße anbelangt, sondern dass auch unser Innerstes ursprünglich so geschaffen war. Ja, und dann 2. Korinther 3, 18. Das ist ein Hammervers, ich liebe dieses Wort. Es unterstützt den Lobpreis, es unterstützt die persönliche stille Zeit. 2. Korinther Kapitel 3 im 18. Vers schreibt der Paulus, auch NGÜ-Übersetzung, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, es ist das Werk seines Geistes. Und dieses Wort ist so voll von Wahrheiten da drin. Das sind so fundamentale Dinge drin. Anschauen den Herrn. Wir können heute, wenn wir neu geboren sind durch den Heiligen Geist, die Herrlichkeit Gottes sehen. Vorher konnten wir es nicht. Wir können die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir können sie anschauen. Wir können sie betrachten. Und wir werden umgestaltet in dieses, was wir sehen, in sein Wesen. Weil die Herrlichkeit Gottes sind nicht nur die Engel oder die Vorstellung vom Thron, vom Tempel, sondern die Herrlichkeit Gottes ist sein Herz. Dort liegt Gottes Schatz für uns. Und wir schauen immer nur aufs Tempelgold. Und wir überlegen uns, wow, was soll das mit diesen Wesen, die 4 Flügel haben, 16 Augen und Räder. Dabei sagt der Herr, ich bin doch der, den ihr erkennen sollt. Und dann können wir in sein Wesen hineinschauen und dann werden wir ihm immer ähnlicher. Und dann heißt es hier, dass wir immer mehr, also wachsend, wir müssen uns darin entwickeln, Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wir brauchen das Bild von Jesus vor den Augen. Seine Stellung, sein Charakter, sein Reden, sein Handeln, das soll uns vor Augen sein, damit wir was? Ihm ähnlicher werden. Wir werden in das Bild umgeformt, das wir vor Augen haben. Deshalb habe ich vorhin gesagt, vergesst es, wenn ihr euch vorgenommen habt, nie wie eure Eltern zu werden. Ihr werdet so, denn ihr seid circa 16 Jahre, 17, 18 Jahre vor ihnen. Ihr habt sie vor Augen und das verwandelt euch in ihr Ebenbild. Ist einfach so. Jetzt im Positiven aber auch. Ihr habt alle auch Eltern, die gute Seiten haben. Amen. Muss doch mal gesagt werden, wenn es schon niemand glaubt. Es funktioniert ja auch sonst überall, dieses Bild vor Augen haben. Die Werbung funktioniert so. Ständig das Bild von Persil, dem super Waschmittel vor Augen. Dann siehst du diese Frau, die da aus der Waschmaschine diese wunderbar farbige, saubere Wäsche rausnimmt. 17 Mal pro Woche und dann gehst du Persil kaufen. Das, was wir vor Augen haben, prägt uns. Wir werden geformt da hinein. Jesus hatte ein Selbstverständnis, das war Hammer. Wenn wir ihn anschauen, dann sollten wir auch sein Selbstverständnis aufnehmen. Wir sollten uns so lernen zu verstehen, wie Jesus sich verstand, als er hier als Mensch lebte. Sein Selbstverständnis war, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Jesus kam nicht verkrümmt daher und sagte, oh, mein Papi war zu streng mit mir, als ich da lernen musste, wie man da die Tische schneidet, sägt, schleift und so weiter. Jesus lebt in dem tiefen Bewusstsein, ich bin der Messias. Und wir sollten dasselbe von ihm lernen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Königssohn. Ich bin eine Prinzessin. Ich bin hier bevollmächtigt und gesandt und werde gebraucht, damit Gott durch mich Segen verbreitet. Das sollte unser Selbstverständnis prägen. Jesus sagte, das steht übrigens auch an dieser Wand dort, an der Glaswand, ich bin die Tür. Jesus sagte, in der Herausforderung, bevor es ans Sterben ging, forderte der Hohepriester ihn heraus und sagte, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus sagte, du sagst es. Keine falsche Demut. Kannst du von Jesus Zeugnis ablegen? Kann man Jesus irgendwo von dir erkennen oder kannst du davon erzählen? Kannst du in seinem Namen beten? Hast du Vollmacht bekommen? Ja, 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 ja. Aber wir stehen in so komischer Demut da, geprägt und sagen, wow, wow. Es ist keine Freiheit darin. Diese Freiheit müssen wir hineinfinden. Jesus sagte, ich liebe auch dieses Wort. Ich weiß, ich sage es viel, ich liebe vieles aus der Bibel sehr, sehr, sehr intensiv. Er sagte, als der tote Lazarus da im Grab war seit 3 Tagen, stand er vor dem Grab und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Was für ein Selbstverständnis. Und wisst ihr, dass die Bibel uns das auch verheißt? Wenn 2 oder 3 zusammen sind, in seinem Namen beten, übereinkommen über dieselbe Sache, dann erhört uns der Vater. Wir könnten auch dastehen und sagen, danke, dass du mich alle Zeit erhörst. Warum nicht? Was für ein Selbstverständnis prägt dich? Das Leben Jesu ist als Bild für uns gegeben, damit wir hineinkommen und nicht als Last, nicht so werden zu müssen, weil er ja so phänomenal heilig war, sondern hineinkommen zu dürfen, weil das Freude bedeutet. Natürlich Heiligkeit auch. Es ist so wichtig, dass wir dieses Bild von Jesus, dieses Bild, das Gott von uns zeichnet, als Erlöste, dass wir das vor Augen haben, denn wir werden da hineingeprägt. Das formt unser Denken, das formt unser Fühlen, das formt unser Reden, unser Handeln. Deshalb ist stille Zeit so gut. Weil das Prägungszeit ist, wo ich das Wort aufschlage. Und es aufnehme. Es formt mich in die richtige Richtung. Es ist nicht Abarbeitungszeit vor dem Herrn, damit er denn mich lieb hat. Viele wenden ein Leben lang ihre Energie dazu auf, nicht so zu werden oder so zu sein, wie sie sind oder wie sie nie sein wollten. Den Satz musst du dir aufschreiben. Kommen noch 2 wichtige. Viele wenden ein Leben lang ihre Energie dazu auf, nicht so zu werden oder zu sein, wie sie sind oder wie sie nie sein wollten. Seid ihr noch da? Das ist ein schwieriger Satz, aber der ist wahr. Und das Interessante ist, dass wir in diesem Kampf enorm viel Energie verlieren. Energie, die wir brauchen könnten, indem wir uns da hinein entwickeln wollen, wo uns Gott hinein berufen hat. Sag's nochmal. Viele wenden so viel Zeit dafür und Energie auf, nicht so zu sein, nicht so zu werden, nicht so zu handeln, wie sie nicht wollen. Wie sie nicht sein wollen, wie sie nicht handeln wollen. Dabei sollten wir uns in unserer Zeit und Energie darauf konzentrieren, so zu werden, wie uns Gott sieht, oder so zu sein, das aufzunehmen, was Gott uns gegeben hat, wie wir in seinen Augen sind. Diese Art prägt uns in die richtige Richtung. Diese Art ist kein Kraftverlust, kein Zeitverlust. Dieser Weg beseitigt den Kampf automatischer, als wenn wir uns auf die Sünde konzentrieren, auf das Schlecht und Böse und es bekämpfen wie die Wilden. Wisst ihr, dass worauf man sich konzentriert, man auch die Energie darauf aufwendet? Halten wir uns an die Bilder, die uns seit Kindheit vor Augen geführt waren, die uns mit guten Absichten immer gegeben wurden, aber vielleicht auch zum Teil falsch geprägt haben, dann fühlen wir uns immer als Sklaven oder Tagelöhner Gottes, so als Bitti-Batti-Leute, die, wenn sie Glück haben, mal Gnade abbekommen. Aber nie als Söhne und Töchter und Priester. Hey, darf ich das machen? Streckt doch mal eure Brust raus und sagt, oh, ich bin ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Und jetzt darfst du daran arbeiten, dass es wirklich von ganzem Herzen dann kommt. Halten wir uns als das Bild von Jesus oder überhaupt an die Bilder der Bibel von uns, dann geschieht etwas Fantastisches. Wir werden so wie das Bild, das vor unseren Augen ist. Wir sollten unsere Energie darauf aufwenden und in dieses Bild hineinzuwachsen, in die Berufung zu kommen, die Gott für uns hat. Wer es nicht glaubt, dass er ein Königskind ist, der muss 1. Petrus 2,9 lesen. Und da gibt es Galater 4,4. Das ist wenigstens ein Vers, der zu Advent passt. Ja, Galater 4,4, dort heißt es, ich glaube, es ist auch eine NGÜ-Übersetzung, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba ruft. Vater, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern Sohn oder Tochter. Diese Freiheit, diese Sicht hat die Gemeinde dort drüben geprägt, hat sie in eine Freiheit versetzt, hat sie in eine Kraft versetzt, in eine Freude versetzt, die sich in all diesen Dingen zeigt, die ich dort erlebt habe. Und uns ist dasselbe gegeben. Du bist eingesetzt in alle Rechte eines Sohnes. Du bist kein Sklave mehr. Du bist eine Tochter Gottes. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt, heißt es in Galater 4,4. Wir sind in eine königliche Stellung erhoben. Und ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir auch einander so noch behandeln würden. Es würde uns auch helfen, darin stärker zu wachsen, in diesem Bewusstsein. Wir sind in eine königliche Stellung erhoben, weil durch die Erlösung Gott sich nicht mehr ärgert über unsere Sünde, weil er gesagt hat, ich will euch so haben. Das mache ich mit Jesus. Das mache ich durch ihn. Ob ihr es glaubt oder nicht, ihr seid's. Und wisst ihr, so kommen wir in diese Fülle und in diese Freiheit und in diese Stärke, in diese Kühnheit und in diese Ruhe hinein. Und wenn wir dies glauben und betrachten, dann kann ich nur eins sagen, das hat diese Gemeinde dort vorgemacht. Besingt es, bejubelt es, badet darin, duscht darin, tankt auf, trinkt daraus, esst es, greift es an, saugt es hinein mit allem, was ihr habt. Wenn uns diese Dinge nicht begeistern können, dann ist der Raum dafür, für die Begeisterung darüber besetzt von etwas anderem. Das gehört da nicht hinein. Begeisterung kann natürlich so oder so aussehen, aber du spürst in deinem Herzen, ob da Raum für diese Botschaft ist. Du spürst in deinem Herzen, ob da Begeisterung sich wecken lässt oder ob du eher 4-5 Mal dagegen treten musst, damit das Ding da drin endlich mal in die Gänge kommt. Wisst ihr, da gehört Seelsorge dazu. Seelsorge gehört zu unserem Leben. Wir müssen das ernsthaft betreiben und da dranbleiben, um freigesetzt zu werden für das Neue, damit das, was in uns drin keinen Platz haben soll, das uns eigentlich runterzieht in unserem Selbstverständnis, auch in unserem Selbstwert, damit das rauskommt, deinen fetten Tritt, damit hineingefüllt wird was an Wahrheit und Herrlichkeit über unserem Leben ausgesprochen wurde durch Gott. Und das ist immer wahr. Leute, wenn wir es schon Gott wert waren, dass er seinen Sohn sandte, als wir noch Sünder waren, als wir noch verloren waren, wenn wir es da schon wert waren, als wir auf dem Weg zur Hölle waren, wie viel mehr wert sind wir es ihm? Oder wie viel mehr wert sind wir als Erlöste, Königskinder? Behandle dich doch bitte also auch selbst als wertvolles Lebewesen Gottes und arbeite daran. Das ist keine Bagatelle. Das geht tiefer und wirkt länger nach und greift in viel mehr Bereiche hinein, als dass wir glauben. Behandle dich als wertvolles Gut Gottes und nimm dir dafür Zeit, dass der Herr das, was er in dich gelegt hat, das, was er in dir sieht, noch stärker in deinem Herzen festigen kann, damit du es noch mehr genießen kannst, damit du noch mehr jubeln kannst darüber, damit du noch mehr beten kannst für alles Mögliche, wo andere sich davor fürchten. Welche Mechanismen dich zum Denken oder zum Handeln bringen, die weißt du selbst. Die Dinge, die du nicht an dir liebst, diese Sklavenmentalität, diese Dinge sollen gebrochen werden. Ich lade dich herzlich ein, nutze die Chance von Seelsorge, nutze die Chance von Gesprächen, von Gebeten, vom Segnen, vom Vergeben oder Vergebung empfangen, um mehr in diese Fülle hineinzuwachsen. Wisst ihr, dass Jesus gebetet hat, und dem Vater gedankt hat, dass der Vater die Herrlichkeit dem Sohn gegeben hat und dass der Sohn die Herrlichkeit dieselbe, die der Vater dem Sohn gegeben hat, uns gegeben hat? Johannes 17, Verse 22 bis 23, zum persönlichen Studium sehr empfohlen. Hey, dieselbe Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Malt euch einmal das Bild vor Augen, was für eine Herrlichkeit dem Sohn gegeben wurde. Und dann sagt mal, danke, dass du mir die gleiche Herrlichkeit gegeben hast, die du dem Sohn gegeben hast. Wow! Wow! Und dann schaut einander an und sagt, du hast dieselbe Herrlichkeit bekommen, die der Vater dem Sohn gegeben hat, und du siehst den anderen anders. Du siehst nicht mehr seine Runzeli, seine Stirn, die sich langsam verlängert. Das ist ein Schlüssel. Wenn wir uns wünschen, dass wir vielleicht Ähnliches erleben, dass uns ähnliche Dinge geschehen sollen, wie wir es vielleicht von mir gehört haben, was dort geschieht, dann ist da ein Schlüssel drin. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist vor allem für dich eine große Freiheit darin. Und das wünsche ich euch. Eine neue Freisetzung von falschen Prägungen, ein neues Selbstbild vom Herrn her gegeben. Und darüber hinaus sollt ihr euch freuen und diese Herrlichkeit genießen, die Gott euch gegeben hat. Lasst uns beten.